Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fabulari auch in dieser Woche. Mein Name ist Stefanie Meyer und heute habe ich eine ganz besondere Gästin geladen, und zwar Marianna. Hallo Marianna.
Hallo Stefanie, hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Marianna Arien ist eine sehr interessante Gästin dieses Mal. Und zwar nicht nur, weil sie etwas Interessantes über die mexikanische Gegenwartsliteratur uns berichten wird, sondern auch, weil sie eine ganz besondere Rolle im Podcast Fabulari einnimmt. Marianna, willst du dich vielleicht mal kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
Ja, gerne. Also ja, noch einmal danke für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute hier im Fabulari dabei zu sein.
Gerne.
Kurz zu meiner Person. Ich komme aus Argentinien, habe dort Letras an der Universität von La Plata studiert und bin 2014 nach Wien gezogen. Hier begann ich mein Studium von Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien und dann wechselte ich zu Romanistik. Und ich habe dann in Jahr 2021 meinen Bachelor abgeschlossen und im November 2023 einen Master in vorgeschrittenen Studien der spanischen und lateinamerikanischen Literatur an der Universität von La Rioja, Spanien, abgeschlossen. An der Zeit wohnte ich immer noch in Wien, in einer AHS und einem Kindergarten tätig und auch hier in diesem Podcast, Fabulari. Wo ich hauptsächlich die Soundbearbeitung der Episoden durchführe. Also ich kümmere mich um die Fertigstellung der Folgen.
Genau, also wer sich schon mal gefragt hat, wer hinter dem Schnitt steckt bei unserem Podcast, tja, das ist Marianna. Genau. Aber heute möchten wir dich in deiner Rolle als Wissenschaftlerin interviewen. Und zwar möchten wir heute über deine Masterarbeit sprechen. Du hast dich ja hier mit der mexikanischen Autorin Valeria Luiselli auseinandergesetzt. Konkret hast du dich da mit zwei Texten beschäftigt, und zwar mit Los Niños Perdidos und Desierto Sonoro. Was hat dich denn jetzt dazu gebracht, genau diese beiden Texte auszuwählen? Also was ist das Besondere an diesen Texten?
Ja, genau, wie du sagst, für diese zwei Texte habe ich mich entschieden. Ich hatte vorher schon mit einem anderen Text von Luiselli gearbeitet und damals ist bei mir das Gefühl zurückgeblieben, dass es noch so viel mehr zu sagen gegeben hat, dass ich weiter schreiben wollte. So, ich wählte diese beiden Texte aus, also den Essay Los Niños Perdidos aus dem Jahr 2016 und ein Roman Desierto Sonoro aus 2019. Einerseits wegen das Thema Migration und die Migrationskrise, ein Thema, das mir überall in der Welt aktuell und notwendig erscheint. Und andererseits, weil sie zusammen ein exzellentes Beispiel für ein Modus operandi der Autorin stehen. Also wie sie ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Thematik nimmt, welche sie bereits in einem Werk bearbeitet hat und sie in einem anderen Werk wiederarbeitet, aus verschiedenen Herangehensweisen und somit diese Thematik erbreitet oder ausweitet. Also wir finden viele Wiederholungen in Luisellis Bücher, Wiederholungen von Themen, von Strukturen, Ressourcen. Und was allen Werken von ihr zugrunde liegt, ist, dass sie so konstruieren sind, dass sie zu einer Reflexion über die Literatur und mehrere ihrer Instanzen, wie die narrative Stimme oder die Autorschaft und so weiter, einladen. Das heißt, es wird dann eindeutig, wie die Literatur selbst ein künstlerisches Projekt darstellt, aber gleichzeitig auch ein Reflexionsmechanismus ist.
Also wir haben schon gehört, Migration ist ein Thema, das hier eine Schnittmenge für beide Bücher sozusagen ist, und auch diese Autoreflexivität oder Metafiktionalität scheint den Werken von Luiselli ja sehr eigen zu sein. Vielleicht kannst du uns aber auch kurz ein bisschen erzählen, was die beiden Texte unterscheidet, oder ein bisschen näher darauf eingehen, worum es denn jetzt wirklich geht in den Texten, also so inhaltliche Anhaltspunkte für jene, die diese Texte eben noch nicht gelesen haben.
Also beide Texte befassen sich mit dem Thema der sogenannte Border Crisis oder Migrationskrise in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Dies führte im Jahr 2014 zu einer Verschärfung der Einwanderungsgesetze und dazu, dass viele mexikanische und mittelamerikanische Kinder, die alleine und ohne Papiere die Grenzen zu den USA überquerten, wieder ausgewiesen wurden. Also in beiden Werken beginnt die Erzählung mit einer Familienautoreise, die von New York in den Süden der Vereinigten Staaten führt. In Los Niños Perdidos aufgrund eines Urlaubs, den die Schriftstellerin und ihre Familie im Land verbringen müssen, also eine gezwungener Urlaub, während sie darauf warten, dass die Green Card-Beantragung erfolgreich abgeschlossen wird, was wiederum eine Art Spiel zum Thema Migration darstellt. Ne? Und in Desierto Sonoro, der Roman, die Reise hat mit zwei Klangprojekten zu tun. Also das Projekt von der Erzählerin über die Diaspora der Migrantkinder und das Projekt von ihrem Ehemann, das sich darauf konzentriert, die Spuren der letzten rebellischen Chiricahuas Apaches zu dokumentieren. Mhm. Und genau in beiden Fällen, auf der Rücksicht des Autos, sitzen ihre Tochter in Los Niños Perdidos und die Kinder von beiden, ein Junge und ein Mädchen in Desierto Sonoro, die ihre Eltern zuhören und quasi ihre eigenen Versionen der Ereignisse haben. So ist das so, dass Dokumentation, Aufzeichnung, Archivierung sind in beiden Büchern Leitlinien. Mhm. Genau, es sind Themen, die von einem Text ausgehen und in dem anderen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
Ja, das wirst du sicher auch noch näher ausführen, wie eben diese Themen wiederkehrend sind, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, aber dann trotzdem immer wieder auch neu aufgegriffen werden und sich auch wandeln und ändern. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, dass das Archiv eine wichtige Rolle spielt und das ist ja auch ein Begriff oder wie soll man sagen, das ist ja was sehr Zentrales dann auch in deiner Analyse geworden. Und ja, wie alle Begriffe ist es auch der Begriff des Archivs inhärent, dass er je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen trägt. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen erklären, wie du den Begriff in deiner Arbeit definiert hast, beziehungsweise auch von welchen Definitionen du dich auch dadurch distanzierst.
Ja, also wie du sagst, der Begriff des Archivs wurde und wird weiterentwickelt mit Beiträgen aus verschiedenen Kontexten und Disziplinen wie Archivwissenschaft oder Philosophie, Geschichte, Soziologie, Recht, Informatik, um nur einige zu nennen. Mhm. Und aus der Perspektive der Literatur- und Kulturwissenschaften spielt der Begriff des Archivs ebenfalls eine sehr entscheidende Rolle bei der Analyse, um dem Verständnis kultureller Praktiken und der Literatur. Ein wiederkehrendes Thema ist die Erkundung der Beziehung zwischen Archiv und kollektivem Gedächtnis in einer bestimmten Kultur und Zeit, sowie zum Beispiel zwischen Archiv und Macht. Mhm. Also man kann sich aber unabhängig des Kontextes auf einige grundlegende Konzepte sozusagen einigen, wie zum Beispiel, dass Archivieren bedeutet, etwas als Datensatz oder Information in einer bestimmten Datenbank mit Hilfe einer spezifischen Technologie festzuhalten, sozusagen. Ich trenne mich davon, das Archiv zu sehen als eine Art passive Sammelbank von Daten. Mhm. Und die theoretischen Grundlagen, auf die ich für die Arbeit mit dem Archiv in den Werken von Valeria Luiselli zurückgreife, kommen vor allem aus dem poststrukturalistischen Denken. Also es gibt vielleicht keine Definition, aber das bedeutet, dass die Vorstellung und die Ausübung des Archivs mit Praktiken in Verbindung gebracht werden, die mit der Verteilung und Erhaltung von Macht verbunden sind. Also das Archiv wird daher als historisch und variabel in seiner Natur gesehen. Und wenn man an Archiv denkt, wird zum Beispiel untersucht, wer archiviert, beziehungsweise wer darf Archiv produzieren oder was wird archiviert, mit welchen Geräten oder Technologien, in welche Datenbank, wer hat Zugang dazu und so weiter. Also das Archiv ist dann entscheidend für den Aufbau von Gedächtnis und Geschichte und für die Wahrnehmung, die soziale Subjekte davon haben. Und eine seiner Hauptfunktionen besteht darin, das zu bewahren und zu übermitteln, was in einer Kultur als bedeutend betrachtet wird. Mhm. Also es wird daher immer unvollständig und unterliegt wiederkehrend eine neue Interpretation.
Ja, ich glaube, man konnte schon ganz gut heraushören, dass das Archiv eben da auch mit Macht in Verbindung steht und dass es eben nicht, wie man vermeintlich annehmen würde, etwas Neutrales oder Objektives ist, sondern dass da eben immer auch die Frage aufgeworfen werden muss, wie du selbst auch gesagt hast, wer steckt hinter dem Archiv und welche Leerstellen entstehen. Du beschäftigst dich ja auch mit einer bestimmten Person dann sehr intensiv in deiner Analyse. Lass uns vielleicht noch ein bisschen über Agambens Sicht auf das Archiv sprechen.
Ja, genau. Also ich beschäftige mich mit Giorgio Agamben. Er ist ein italienischer Philosoph, der im Jahr 1999 Was von Auschwitz bleibt, das Archiv und der Zeuge schreibt. Und in Agambens Werk gibt es eine Art Sorge über das Schweigen im Archiv. Also über ein unvollständiges Archiv. Und diese Unvollständigkeit basiert auf die Unmöglichkeit, sozusagen ein Zeugnis als absolut zu geben. Hm. Ja, für den Philosoph gibt es innerhalb des Archivs immer eine Art Spannung zwischen dem Gesagten und dem Ungesagten oder eben dem Schweigen. Es gibt also im Archiv oder durch das Archiv einen Schöpfungsakt, was immer ein Wachstum bedeutet, welches wiederum nicht vollständig abgedeckt werden kann. Also das, was außerhalb des Archivs bleibt, nennt der Theoretiker Rest. Mhm. Dieses, was übrig bleibt, ist immer präsent und verhindert eine totalisierende Sicht auf das Archiv. Agamben behauptet, dass was bleibt, stiften die Dichter. Also das poetische Wort, beziehungsweise hier würden wir dann adaptieren zu Literatur im Allgemeinen, steht immer an der Stelle des Restes und daher kann Zeugnis ablegen. Also er behauptet, dass die Dichter, also die Zeugen, stiften die Sprache als das, was übrig bleibt, was in der Tat über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit zu sprechen hinausgeht. Mhm. Ja, und die Untersuchung dieser Gäste des Dichters oder des Autors, das mit und aus dem Rest arbeitet, ermöglicht die Ausweitung des Archivs, sozusagen, ja.
Ja, also wenn man dir da so zuhört, dann spricht Agamben ja quasi den SchriftstellerInnen eine ganz zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, die Archive eben etwas zu vervollständigen, wenn man so will. Inwiefern können wir denn jetzt die Texte Luisellis auf diese Art und Weise als Archive lesen, so im Sinne Agambens?
Ja, so wie du sagst, ich wollte die Forschungsarbeit verankern in Luisellis Gäste, um die Worte von Agamben wiederzunehmen, sich dem Archiv und Standpunkt des Rechts aus durch ihre literarische Arbeit zu nähern. Die Geschichte der Kinder, die die Grenze auf der Suche nach einer besseren Zukunft überqueren, die Geschichte der Migration von Zentrum in den Norden Amerikas und auch gleichzeitig die Geschichte der Abschiebung der Chiricahuas bilden den Ausgangspunkt als Interesse für die Form und vor allem die Weite oder den Umfang des Archivs, basierend auf dem Schweigen von diesem Archiv. Mhm. Also ausgehend von dieser Abwesenheit von gelöschten Räumen sucht die Autorin nach einer formalen Struktur, die ein Zeugnis ermöglicht. Wobei sie aber gleichzeitig weiß, dass es unmöglich ist, die Geschichte vollständig zu erfassen. Hm. Also wir sehen, dass es zwei Hauptstränge in ihren Werken gibt. Also einerseits den Beitrag zum Migrations- und historischen Gedächtnis als Form der Archiverweiterung, die mit dem Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses zusammenhängt und andererseits ihre Untersuchung der Archivform aus einem breiten Blickwinkel, der über das spezifische Thema der Bücher hinausgeht und sich mit der Art und Weise verbinden, eine Erfahrung zu erleben und zu vermitteln. Mhm. die Wiederherstellung der menschlichen Tiefe oder die Breite der Migrationskrise scheint das Hauptmotiv der Autorin zu sein für mich.
Ja, du hast ja auch schon darüber gesprochen, dass sich da eben gewisse Leerstellen oder Reste in den Texten manifestieren, wenn man das so sagen kann. Welche Reste können wir denn jetzt in diesen Texten finden?
Ja, also das Erste, was man feststellen muss, ist, dass durch die Bücher wird deutlich, dass das historische Archiv zumindest mangelhaft, also unzureichend ist. Ja, also zunächst einmal muss man es als solches offenlegen. Und das heißt, das Erste, was wahrgenommen wird, ist eine Leere oder ein Vakuum sozusagen. Ja, aber es ist nicht nur ein leerer Ort, sondern eine Löschung. Das impliziert einerseits, wie wir besprochen haben, das historische Archiv zu hinterfragen und andererseits auch die Frage zu stellen, ob es möglich ist, diese Löschung durch ihre Spuren zu rekonstruieren. Also wie kann man mit diesen leeren Stellen arbeiten? Mit diesen Erfahrungen und Erinnerungen, mit dem Gedächtnis, das gelöscht wird? Wie kann man all dies als Archiv dokumentieren? Wie sieht dann dieses Archiv aus? Die Werke von Luiselli konstruieren ein archivalisches Zeugnis sozusagen, das als Wiederherstellung oder als eine Aufarbeitung oder Rückgewinnung, also ohne Rekuperation fungiert, indem sie versuchen, verlorene oder verdrängte historische Informationen wieder präsent zu machen. Und dieses Archiv knüpft dann an verschiedene Netzwerke und Verbindungen verschiedener Herkunft an, basierend auf dem assoziativen Funktionieren des Gedächtnisses. Das heißt, die Komposition beruht auf verschiedene Archivierungstechnologien und eine nebeneinander bestehende und experimentellen Einsatz von vielfältiger Ressourcen, semiotische Verknüpfungen unterschiedlicher Natur mit relationalen, dezentralisierten und nicht hierarchischen Beziehungen untereinander. Das klingt sehr kompliziert, aber ja, ich greife da gerne auf die Figur des Rhizoms zurück von Deleuze und Guattari, um das abzubilden. Oder vielleicht, um das noch zu vereinfachen, hier können wir auch an das typische Beispiel von Proust Madeleines denken, ja? An alle diese Schichten quasi, die eine Erinnerung erwecken können. Ja, und auf diese Weise wird der Begriff des Archivs selbst dann vielfältig, ja, als Resultat seiner engen Beziehung zu Erfahrungen und kollektiver Erinnerungen, historisch und emotional. Ja. Und diese Dicke, diese Weite des Archivs wird daher zur Dicke der Erfahrung, die aus all diesen Teilchen besteht, was sehr schwer zu verfolgen und dann zu rekonstruieren ist, gell?
Ja, also du hast es ja selbst jetzt auch schon gesagt, das klingt sehr vielschichtig, sehr komplex. Vielleicht wäre es eine tolle Idee, wenn du mal eine Textpassage vorliest, damit wir uns das Ganze ein bisschen besser vorstellen können, wie das im Text umgesetzt wird.
Lo que queda al final son todos esos momentos que no formaron parte de la experiencia misma. Una secuencia de interrupciones, agujeros, partes faltantes sustraídas del momento en que la experiencia tuvo lugar. Porque un documento de una experiencia es igual a la experiencia menos uno. Lo extraño es eso. Si un día en el futuro sumas todos esos documentos otra vez, lo que resulta una vez más es la experiencia. O al menos una versión de la experiencia que reemplaza la experiencia vivida, incluso si lo que documentaste en un inicio fueron los momentos sustraídos de la experiencia.
Vielen Dank. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen einordnen, was wir eben gehört haben? Aus welchem Werk ist denn jetzt dieses Textfragment und wie ist es einzuordnen?
Genau, dieses Textfragment ist aus dem Roman Desierto Sonoro. Und da hören wir die Mutter. Sie ist eine der narrativen Stimmen am Anfang eh die hauptnarrative Stimme, dann kommt ihr Sohn. Und sie reflektiert ständig über die Geschichte, über die Art und Weise des Archivieren. Sie greift zu verschiedenen Technologien, um dies zu machen. Und da hören wir, wie sie über die Erfahrung reflektiert und wie diese in ihre Teile zerlegt werden könnte man sagen. Mhm. Also doch, wenn man solche Teile in Form eines Dokuments erfassen möchte, wäre das Ergebnis die Erfahrung minus eins. Also man sieht, dass etwas fehlt oder verloren geht dann.
Mhm. Wie ist das denn jetzt in der Form oder im Stil dieser Texte? Kann man auch da die Reste oder die Leerstellen irgendwie sehen oder auch, dass das Dinge wieder aufgegriffen werden? Gibt es irgendwie textuell was, stilistisch etwas, an dem man das erkennen kann?
Das ist nicht das beste Beispiel, um das stilistisch zu sehen. Ja, vielleicht kann man das an dem Zitat genau nicht so ganz erkennen. Aber ich war eigentlich zwischen diesen Zitaten eine andere, deswegen finde ich deine Frage ganz gut. Ja. Aber ja, im gerade gelesenen Zitat sieht man das Thema eher auf der inhaltlichen Ebene, oder? Also durch die Reflexion der Protagonistin, die gleichzeitig, so wie du am Anfang des Interviews gesagt hast, auch metafiktional ist. Aber nicht so sehr hinsichtlich der Stilistik. Mhm. Aber vielleicht meine Lieblingspassage, um die Stilistik dieser Komposition der Schichten zu sehen, kommt fast am Ende des Romans vor, wo die narrative Stimme vom Sohn übernommen wird. Mhm. Ich will es eh nicht so lange machen, aber da haben wir zwei Gruppen von Kindern, also die Kinder der Erzählerin und die Migranten, die in der Wüste einander eher zufällig treffen. Und diese Stimme ist am Anfang der Passage ganz eindeutig zu erkennen und zu differenzieren. Aber je näher die zwei Gruppen zueinander kommen, was natürlich auch als Metapher gelesen werden kann, wird sie im Diskursdrang der Narration mit anderen Stimmen vermischt. Zum Beispiel die von den anderen Kindern, aber auch von unbekannten Leuten, die in dieser Wüste schon mal waren. Man kann nicht wirklich alles identifizieren, was gleichzeitig in der Narration passiert. Und es sind drei Seiten des Buches ohne einen einzigen Punkt, wo die Sätze wie eigenen Leben haben. Ja, und man springt quasi von einem Teil in den anderen in verschiedenen Richtungen, Themen und Ebenen und Bereiche verschiedener Natur, die nebeneinander stehen. Und man kann nicht aufhören, unter Anführungszeichen Sinn zu erzeugen. Ja? Mhm. Daher die Figur des Rhizoms dafür.
Ja, also wir sind wieder bei der Vielschichtigkeit und wenn, als du das so erklärt hast, da habe ich mir gedacht, das klingt fast nach einem grenzenlosen Text und da wären wir jetzt auch wieder am Anfang des Gesprächs, also da kann man jetzt einen schönen Bogen spannen, weil es ja eigentlich ursprünglich eben um Grenzüberschreitungen ging. Ich würde das Gespräch gern mit einer etwas persönlicheren Frage abschließen. Und zwar, was waren für dich vielleicht Schwierigkeiten beim Schreiben dieser Arbeit? Und was waren vielleicht aber auch die spannendsten Erkenntnisse für dich?
Ja, die Schwierigkeiten sind eigentlich auch gleichzeitig das Spannendste. So manchmal scheint es etwas kompliziert darüber zu sprechen zu sein oder es wirkt, als ob man ständig mehr Türen öffnet wurde. Aber genau das passiert mit der Produktion von Luiselli. Und wenn man versucht, diese Effekte zu entwirren, ja, zu zerpflücken, wird man sich der damit verbundenen Komplexität bewusst. Und bei ihr präsentiert sich eine Art sehr unruhiges, bewegliches Schreiben, das sich verschiebt, sich neu interpretieren lässt, sich verändert, um verschiedene Blickwinkel auszuprobieren. Und dies hängt, wie früher gesagt, mit einem expressiven Streben nach der Dimension dieser Phänomene, was ein persönliches Merkenzeichen ihres Schreibens ist. Und sehr spannend für mich ist, wie ich schon am Anfang auch erwähnt habe, dass solche Verfahren zeigen einerseits, wie Literatur gleichzeitig ein künstlerisches Projekt und ein Reflexionsmechanismus ist.
Ja.
Die Autorin verleiht der literarischen Schöpfung durch verschiedene Mechanismen, Dimension und offenbar ihre Komplexität. Das ist nicht getrennt von der Realität, ja, das ist keine geschlossene Welt, das ist im Gegenteil das Leben selbst. ganz interessant ist, wie sie zum Beispiel mit der Intertextualität arbeitet. Man kann in ihren Texten explizite und implizite Spuren anderen Werken von verschiedener Natur, also literarisch, musikalisch, fotografisch, historisch, Werke von anderen, auch eigenen Werken finden. Sie sagt eindeutig, dass die Intertextualität muss als Bestandteil der Komposition ihrer Werke verstanden werden. Das führt auch dazu, der Notion der Autorschaft und die konkrete autorielle Beteiligung zu hinterfragen. Und hier möchte ich zurück an die Folge 51 von diesem Podcast gehen und Hannah Folland zitieren, als sie sagte, dass durch das Zitat eine Form von Gemeinschaft entsteht. Und ich stimme ihr vollkommen zu und meine Arbeit hat damit zu tun.
Ja, sind wir jetzt auf einer schönen Metaebene, wenn du sagst, wie wichtig es ist, dass man auf Leute verweist und dass sich ein Netzwerk bildet und du dann selbst auf eine andere Podcast-Folge verweist. Sehr schön. Aber ja, die größte Schwierigkeit, die die Texte mit sich bringen, ist ja eben auch mal irgendwann zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Schlussstrich drunter und auch wir müssen leider zu einem Ende kommen. Vielen lieben Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit.
Danke dir, Stefanie, für das Gespräch.
Ja, und wir hören uns wieder in 2 Wochen.